at a camp near Kaunitz, the Americans freed thousands more slave workers, people from Italy, France, Belgium, Turkey, and a very large number of Russians. It's to be hoped that neither the peoples nor the governments of the Allies will ever forget that these things really did happen.
Nicht nur Gräber als Erinnerung. Sowjetische Kriegsgefangene in Stukenbrock. Ein Feature von Ulrike Heitold und Ariane Niehus.
Genau 60 Jahre sind vergangen, seit an diesem denkwürdigen Tag, am 2. April 1945 um 16 Uhr, Panzer des 82. Aufklärungsbataillons der 2. US-Panzerdivision unter dem Kommando von Hauptmann Georges Karl Elteville das Stalag 326-6K Forellkrug.
Ein schöner Frühlingstag. Ausflugswetter in Stukenbrock, einem kleinen Ort mitten in Ostwestfalen-Lippe. Ein paar Schritte am säuberlich gepflegten Gemeindefriedhof vorbei, ein zweiter Friedhof. Hier liegen sowjetische Soldaten begraben. Sie waren während des Zweiten Weltkrieges Gefangene im Stalag 326. Zahlreiche Menschen haben sich versammelt, sitzen im Gras oder stehen beisammen. Ganz selbstverständlich erscheint die Feier zum 60. Jahrestag der Lagerbefreiung. Nach dem Krieg wollte erstmal niemand etwas davon wissen. Schnell vergessen, schweigen, nach vorn schauen, die Devise im Nachkriegsdeutschland. Werner Busch zieht in dieser Zeit nach Stukenbrock und erkundet seine neue Heimat. Besonders der sowjetische Soldatenfriedhof interessiert ihn.
Der Friedhof verkam dann auch immer mehr. Es war ein Gräberfeld, verwüstet, sah schlimm aus. Bis dann erstmal 59 das Land übernahm, dieses große Gräberfeld, die Massengräber da mal einzuebnen und eine Grünanlage daraus zu machen. Das hat also bis 64 gedauert. Und bis dahin war das also irgendwo ein Tabu. Sowieso, man sprach nicht über diesen sowjetischen Friedhof.
Bis in die 60er Jahre hinein. Eine politisch bewegte Zeit. Studenten gehen auf die Straße. Fragen werden laut. Auch in der lippischen Kleinstadt Lemgo treffen sich in dieser Zeit regelmäßig engagierte Menschen. Unter ihnen der junge Gewerkschafter Werner Höhner. Die Gruppe will etwas tun. Nie wieder Nationalsozialismus. Ein Entschluss wird gefasst. Werner Höhner.
Wir werden den Antikriegstag, also den 1. September, nutzen, um in Stukenbrock eine Gedenkveranstaltung durchzuführen. An dem Tage haben wir einen Aufruf erlassen unter dem Motto »Wir wollen uns erinnern«.
Dem Aufruf folgen etwa 200 Menschen aus der ganzen Region. Ein Arbeitskreis wird gegründet. Blumen für Stukenbrock. Es kommen von Jahr zu Jahr mehr Menschen. Zu Hochzeiten mehrere tausend. Die meisten Stukenbrocker Bürger bleiben vorsichtshalber zu Hause. Die Redner kommen aus dem linken Spektrum. Ebenso viele Teilnehmer. Für die Stukenbrocker ein rotes Tuch. Werner Busch.
Das war so schrecklich hier in der Bevölkerung, war so absolut nicht drüber zu reden. Das waren die Roten, das waren also die Bolschewiki, so was nicht hatten.
Die Zeit des Kalten Krieges. Alles, was mit der Sowjetunion zu tun hat, ist von vornherein suspekt. Die Fronten sind klar. Wer kein Antikommunist ist, ist Kommunist. Die innere Sicherheit stuft den Arbeitskreis als verfassungsfeindlich ein. Abgestempelt als linksradikal. Das bedeutet, Inhalte werden gar nicht mehr wahrgenommen. Die Vergangenheit ist nicht das Thema, sie ist Nebensache. Das Schicksal der Kriegsgefangenen tritt völlig in den Hintergrund. Frühjahr 1941. Theo Stall ist 16 Jahre alt. Vom Arbeitsdienst befreit, soll er die Schafherde seines Vaters hüten. Der Hof der Familie liegt in der Nähe des Truppenübungsplatzes Sennelager.
Und dann kommt auf einmal morgens hier einer mit dem Dockert. Und zwar von der Kommandantur von Sennelager. Und mein Vater kannte den. Da sagt der, kannst du nicht den Jungen mit die Schafe hier auf dem Krakenhof, da stand das Getreide so hoch im Mai, könnte abhüten da, nicht lassen da reingehen, nicht? Ja, wie seid ihr verrückt, sagte mein Vater, was wollt ihr denn da jetzt in das Getreide da rein? Ja, sagte, wir haben das schon, die das gepachtet haben, jetzt vom Staat, vom Bund, die mussten das schon aufgeben und da wird gebaut. Ja, was wollt ihr denn da bauen? Ja, sagte, darf ich nicht drüber sprechen, weiß ich nicht. Können wir vielleicht später mal drüber reden, nicht? Ich weiß nur, da wird Art wie so eine kleine Stadt errichtet.
Ein paar Baracken, Stacheldraht, der größte Teil des Geländes wird einfach eingezäunt. Die Arbeiten in Stukenbrock gehören zu den Vorbereitungen für ein seit langem geplantes Unternehmen. Es soll einige Wochen später starten. Deckname Barbarossa.
Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni 3 Uhr früh mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen. Die Geschwader der deutschen Luftwaffe stürzten sich noch in der Dämmerung des Morgens auf den verrückt-russischen Feind.
Die Rote Armee ist auf den Überfall des eben noch verbündeten Deutschen Reiches nur schlecht vorbereitet. Die Soldaten unzureichend ausgerüstet, vor allem wenig motiviert. Sie können dem deutschen Vormarsch nichts entgegensetzen. Innerhalb kurzer Zeit besetzt die Wehrmacht weite Gebiete. Millionen sowjetische Soldaten geraten im Verlauf des Krieges in deutsche Gefangenschaft. Einer der Gefangenen ist Leutnant Dmitri Orlov, Kommandeur eines Zuges von MP-Schützen. Heute ein kleiner, fast zerbrechlich wirkender, hochbetagter Mann. Geistig immer noch rege, mit wachem Verstand und festem Blick. Dmitri Orlov erinnert sich genau.
Am 2. Oktober 1942 geriet ich im Kaukasus in deutsche Gefangenschaft. Erst kam ich in ein Durchgangslager im Kaukasus Prachladni, dann in eins in Polen, Czestochow. Dort blieb ich nur kurze Zeit. Ins Stalag 326 nach Stukenbrock kam ich am 5. Dezember 1942 und blieb bis zum 2. April 1945.
Auf den Transporten katastrophale Zustände. Einfache Güterwaggons, Viehwaggons, teilweise ohne Dach. Darin eingepfercht so viele Gefangene wie möglich.
Eine der schrecklichsten Erinnerungen ist die an den Transport in den Militärzügen. Wir hatten fast nichts zu essen. 7 Tage lang bekamen wir kein Wasser zum Trinken. In Dnipropetrovsk konnten wir einmal aussteigen. Kaum waren die Türen auf, stürzte sich die Menge aus den Waggons zum Brunnen. Die deutschen Soldaten prügelten auf uns ein. Aber alle wollten nur eines, Wasser, egal wie, ins Kochgeschirr, in Helme oder selbst in Feldmützen. Bei der Ankunft in Stukenbrock wog ich nur noch 45 Kilo.
Viele Gefangene kommen während der Transporte um. Wer überlebt, findet in den Lagern kaum bessere Bedingungen vor. Nicht einmal Unterkünfte gibt es in den ersten Monaten.
Ja, da kamen die Russen nachher, die lagen da drin, nicht alles unter freiem Himmel. Und vorne das Feld, genau wie hier auch, und dann hinten war so ein Kiefernwald. Den haben sie dann in dem Sommer nach und nach immer abgeholzt, nicht, und haben sich da Erdbunker von gemacht, weil sie keine Unterkunft hatten. Die lagen ja alle unter freiem Himmel.
Wind und Wetter ausgesetzt. Unzureichende Verpflegung, sanitäre Anlagen sind praktisch nicht vorhanden. Fleckfieber grassiert, rafft Tausende hinweg.
Wenn die Beerdigungen waren, habe ich auch beigestanden, bis auf 50 Meter und habe mich mit den Posten unterhalten. Dann waren dann immer so 30 Russen, nicht hier, da waren in 2 Abteilungen, die waren am Ausschachten. Und die andere Gruppe, nicht hier, die waren dann am Beerdigen und am Zumachen. Dann kamen die da alle nicht hier vom Wagen, mit viertem Wagen wurden die da vorgefahren immer. So ein Wagen, der war aber voll, wie so ein Viehwagen sah das aus, nicht mit Pferden.
Die Sowjetunion hat die Genfer Konvention zur Behandlung von Kriegsgefangenen nicht unterzeichnet. Das nutzt die Wehrmachtsführung, um die Zustände in den Lagern zu rechtfertigen. Tatsächlich aber ist die menschenunwürdige Behandlung Programm. Der Tod der Gefangenen ist einkalkuliert, ja sogar gewünscht. Teil der Kriegsführung im Osten. Mehrere Befehle setzen das Kriegsvölkerrecht faktisch außer Kraft. Der Krieg wird als Vernichtungskrieg geführt. Die Wachmannschaften erhalten besondere Instruktionen.
Merkblatt für die Bewachung sowjetischer Kriegsgefangener. Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen Deutschland. Auch der in Gefangenschaft geratene Sowjetsoldat, mag er auch äußerlich noch so harmlos erscheinen, wird jede Gelegenheit benutzen, um seinen Hass gegen alles Deutsche zu betätigen. Ihnen gegenüber ist also äußerste Wachsamkeit, größte Vorsicht und schärfstes Misstrauen dringendes Gebot.
Eine Einladung zu Demütigungen und Misshandlungen. Härte wird gezeigt. Schikanen sind an der Tagesordnung. Stundenlange Appelle, bei jedem Wetter keine Seltenheit. Theo Stahl wird stiller. Nur mit Unbehagen erinnert er sich daran.
Wie die in die Erdlöcher waren, nicht? Wenn da, wo wir mal sagen, zum Mittag essen die dann raus, nicht? Oder morgens, nicht? Hier zum Appell, dann wurden die durchgezählt oder sonst irgendetwas, nicht? Hier kontrolliert auch. Und was denn die Kranken waren oder so, und die konnten nicht laufen, die wir irgendwie behindert waren oder was, nicht? Hier, dann schickten sie die Hunde in diese Erdlöcher, nicht? Hier, und die kamen dann mit diesen Kranken da raus. Da gab's auch mitunter Schläge, nicht? Aber da spricht man nicht gern drüber.
Als Dmitri Orlow im Spätherbst 1942 in Stukenbrock ankommt, hat sich die Lage für die Gefangenen etwas gebessert. Mittlerweile gibt es feste Unterkünfte. Dmitri Orlow erinnert sich an 18 Abschnitte, Boxen mit jeweils 2 Baracken.
Stalagi 326 было 18 Boxen. Каждом боксе по 2 Baracken.
Auch sanitäre Anlagen sind eingerichtet worden. Gefangene anderer Nationen, vor allem Franzosen, werden jetzt ebenfalls aufgenommen. Die sowjetischen Kriegsgefangenen stehen in der Hierarchie der Gefangenen ganz unten. Mit Vergünstigungen können sie nicht rechnen. Kein Rotes Kreuz, keine Verpflegungspakete aus der Heimat. Die Gefangenen müssen sich allein durchschlagen.
Im Lager haben wir vor allem Balanda gegessen, eine dünne Suppe aus Wasser und ungeschälten Steckrüben. Morgens gab es Brot, Ersatzbrot mit Sägespänen gemischt. Ein Laib Brot für 6 Leute. Es gab Ersatzkaffee und ein Stückchen Zucker für den ganzen Tag.
Bohrender Hunger, der ständige Begleiter. Die Frage nach Essen bestimmt den Überlebenskampf der Gefangenen. Gleichzeitig müssen sie schwere Arbeit leisten. Der Krieg dauert länger als erwartet. Arbeitskräfte sind knapp. Überall sind die Gefangenen im Einsatz. In Fabriken, staatlichen Betrieben, bei Handwerkern oder in der Landwirtschaft.
Bentelerwerke, Paderborn. Möbelfabrik Heinrichsmeier, Hövelhof. Firma Klaas, Hasewinkel. Kleinbahn, Herford.
Dmitri Orlow arbeitet in der Tischlerei des Lagers.
In der Tischlerei sollten vor allem Holzlöffel für die Soldaten gemacht werden. In Wirklichkeit aber stellten wir Schnitzteller und Souvenirs aus Stroh her. Die Obrigkeit hat das ausgenutzt und die Gegenstände weiterverkauft. Die Gefangenen, die bei den Bauern gearbeitet haben, haben versucht, die Teller gegen Brot und Kartoffeln zu tauschen. Wer dabei erwischt wurde, wurde fast zu Tode geprügelt. Aber das war die einzige Möglichkeit zu überleben.
Als amerikanische Truppen diesen Ort heute überrollten, fanden sie fast 9000 Männer, die wie Wilde um ein paar Laibe schwarzes Brot kämpften. Sie sahen, wie die Leute einander an die Gurgel fuhren wegen einer Handvoll Mehl, das im Dreck verstreut war. Sie beobachteten, wie ein vor Hunger wahnsinniger Mob eine Lebensmittelbaracke verwüstete. Wenn die Amerikaner, die heute hier waren, die Deutschen nicht sowieso schon hassten, dann tun sie es jetzt. Es ist ein Ort voll Dreck und Elend, so verkommen, dass einige unserer Truppen sich erbrechen mussten.
Dmitri Orlow hat überlebt. Sehr schnell werden die ehemaligen Gefangenen in ihre alte Heimat geschickt. Das Stalag 326 wird aufgelöst. Was bleibt, sind die Gräber und die Erinnerungen der Anwohner.
Die suchten die ganzen Häuser durch, hatten sie ja nun was zu schießen, nicht hier durch die Amerikaner und die Beuteware und sowas. Und dann gingen die ins Haus, guckten alles nach, wo noch was war, was sie gebrauchen konnten, damit die was zu essen kriegten. Nicht, das war ja nur die ersten 14 Tage, 3 Wochen. Da plünderten die. Die hatten großen Hunger.
Theo Stall hat vor allem Verständnis für die Ausgehungerten. Er hat Gefangene kennengelernt. 2 arbeiteten regelmäßig für seine Eltern. Der eine versucht nach seiner Befreiung, die Stalls vor Plünderungen zu schützen.
Und was dieser Jüngere war, der Michael, der wäre immer gekommen, nicht, und hatte dann hier meinen Eltern, nicht, und hatte denen immer was zu essen gebracht, nicht, weil die Russen, die hier drin waren, die plünderten alles. Dann hatte der aber gesagt, nicht, der Michael hatte gesagt, Papa Stall, ich komme heute Nacht. Ja, ich komme heute Nacht und bringe was.
Persönliche Bindungen sind entstanden, auch bei den Tölkes.
Und meine Mutter hat auf ein Kalenderblatt geschrieben. Das ist ein Kalenderblatt vom 21. April 1945. Das ist ein Originalzettelchen. Alex hat sich verabschiedet, steht da. Der war praktisch so wie hier zu Hause.
Die meisten Befreiten haben keinen Grund zur Rücksichtnahme. Unbarmherzig ausgebeutet, nehmen sie jetzt das Recht für sich in Anspruch. Erzählen die Leute davon, sind die Erinnerungen vermischt mit alten Ressentiments. Für viele gilt immer noch:
Die Erinnerung, die eigentlich auch heute noch häufig da ist bei der Bevölkerung, sind diese ganz wenigen Tage nach der Befreiung des Lagers, als dann auch die Kriegsgefangenen über die Dörfer dann als marodierende Banden gegangen sind und dann eben häufig auch Häuser überfallen haben, sich einfach etwas zu essen geholt haben. Und diese Form des Schreckens, die ist bei vielen Leuten hier vor allen Dingen in der Sende dann auch noch heute bewusst.
Die Historikerin Dr. Michaela Henke-Porcella hat sich mit der deutschen Erinnerungskultur und verschiedenen Opfergruppen beschäftigt. Mit der Erinnerung an das eigene Leid verdrängen viele Menschen, wie es dazu kommen konnte. So wird auch das Leid der anderen verdrängt und die ganz persönliche Verstrickung.
Das waren ja alles noch Zeitzeugen. Niemand wollte persönlich gefragt werden, wie er denn persönlich zu dem Kriegsgefangenenlager gestanden hat, wo die denn gearbeitet haben. Man muss sich auch so konkret vorstellen, dass alle Betriebe oder fast alle Betriebe auch in dieser Region in irgendeiner Form Kriegsgefangene als Arbeitskräfte gehabt haben. Und das ist eben einfach auch eine Frage, vor allen Dingen, weil das damals noch so nahe dran war, die man sich nicht stellen lassen wollte, welche Arbeitskräfte man hatte, einfach was da im Einzelnen passiert ist. Und diese Fragen sind auch heute immer noch Fragen, die ungern beantwortet werden, wenn sie gestellt werden.
An die Kriegsgefangenen erinnert bald kaum mehr etwas. Das Lager wird zum Internierungslager der Besatzungstruppen. Später finden Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten hier Unterkunft.
Gedenken, also das war völlig abwegig.
Von sowjetischer Seite wird dem Vergessen nicht viel entgegengesetzt. Schon während des Krieges hatte Stalin den berüchtigten Befehl 270 erlassen. Darin erklärt er pauschal alle zu Vaterlandsverrätern, die in deutsche Gefangenschaft geraten. Stalin macht keine Ausnahmen. Sein Sohn Jakob war schon 1941 in deutsche Gefangenschaft geraten. Das Angebot der Deutschen, ihn gegen Generalfeldmarschall Paulus auszutauschen, lehnte Stalin ab. Krieg ist Krieg. Und Befreiung bedeutet für die Gefangenen nicht automatisch Freiheit. Zurück in der Sowjetunion erwartet sie eine genaue Überprüfung. Warum waren sie in Gefangenschaft geraten? Feigheit? Fahnenflucht? Hatten sie mit dem Feind kollaboriert? Spioniert? Beim leisesten Zweifel, berechtigt oder nicht, heißt es, Arbeits- oder Strafdienst. Vom deutschen Lager direkt in ein Lager des Gulag. Eine Soldatenrente? Für viele unerreichbar. Bis heute ist dieses Kapitel der sowjetischen Geschichte kaum erforscht. Sicher ist, Kriegsgefangenschaft war lange Zeit ein Makel. Bis zur vollständigen Rehabilitierung muss sich erst die Welt bewegen.
Aber hier die Dinges ist hier gewesen, wie heißt sie? Frau Gorbatschow, die ist hier gewesen und auch vom Kohl, die Frau, ich glaube, die waren sogar zusammen hier. Ich bin da nicht gewesen, aber hier mein Nachbar nicht hier. Nein, der hat den beiden guten Tag gesagt. Vom Gorbatschow die Frau nicht und auch der Kanzler seine Frau.
Im Juni 1989 erhält der sowjetische Soldatenfriedhof hochoffiziellen Besuch. Raisa Gorbatschowa, Hannelore Kohl und Christina Rau kommen nach Stuckenbrock. Legen Kränze nieder. Das Interesse der Medien ist groß. Die Zeichen stehen auf Versöhnung. Mit der weltpolitischen Wende ändert sich auch langsam das Schicksal der Kriegsgefangenen. Im Zuge der Perestroika, ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende, sind sie keine Bürger zweiter Klasse mehr. Sie werden vollständig rehabilitiert. Auch in Stukenbrock weichen die Fronten allmählich auf. Jenseits aller politisch-ideologischen Grabenkämpfe rückt schließlich doch das Schicksal der Kriegsgefangenen in den Mittelpunkt. Eine Dokumentationsstätte soll entstehen.
Nicht nur Gräber als Erinnerung, so haben wir angefangen. Nicht nur Gräber als Erinnerung, es muss also mehr kommen.
Werner Busch hat die Initiative ergriffen. Im Juni 1996 ist es endlich soweit. Die Dokumentationsstätte Stalag 326 wird eingeweiht. Auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers. Will man die Dokumentationsstätte besuchen, muss man an der Pförtnerin vorbei. Personalausweise bitte abgeben. Man erhält dafür einen Besucherausweis. Gruppen oder Schulklassen müssen sich vorher anmelden.
Dokumentationsstelle für Stalag angemeldet, wenn Sie uns reinlassen würden, bitte.
Oh, das ist, wissen Sie.
Ja, ja.
Gut, ich lasse Sie ab.
Das ist nett. Die Durchfahrt ist geklärt.
Auf dem ehemaligen Lagergelände ist heute eine Polizeischule des Landes Nordrhein-Westfalen untergebracht. Der Weg führt über die alte Lagerstraße, schnurgerade. An einer Kreuzung üben Polizeischüler Unfallaufnahme. Ab und zu hört man Polizeisirenen. Rechts und links neue Gebäude. Aus der Zeit des Kriegsgefangenenlagers steht kaum noch etwas. Dr. Reinhard Otto, der Historiker, führt über das Gelände.
Das ist jetzt hier die Entlausungsanlage oder Entlausungsanstalt. Sie sehen in der Mitte unter dem First die große Laus. Da in der Mitte. Hier kamen die Gefangenen rein, mussten sich komplett entkleiden. Die Uniform wurde mit Heißdampf behandelt und die Läuse und ihre Eier abgetötet. Die Männer wurden komplett enthaart am ganzen Körper, wurden dann geduscht, bekamen Kriegsseife vorher und ein Handtuch. Und hinterher kam Mann und Uniform wieder zusammen, wenn möglich.
Schräg gegenüber der Entlausungsanlage liegt ein kleineres gelbes Gebäude. Einstöckig, die ehemalige Arrestbaracke. Hier ist jetzt die Dokumentationsstätte untergebracht.
So, dann zieht's mal los.
An den Wänden die Dokumentation des Lagers. Befehle, Karteikarten, Schriftstücke, viele Fotos. Ein Modell des Lagers. Selbst gebasteltes Geschirr, Töpfe, Näpfe, was bei Grabungen auf dem Gelände gefunden wurde. Ein alter, muffiger Geruch hängt noch in der Luft. Nebenan ein kleines Archiv. Ein Raum dient als Büro. Computer laufen, Akten stapeln sich. Hier hat Dr. Reinhard Otto seinen Platz.
Wir forschen zum einen nach den Verhältnissen im Lager, nach Personen. Wir versuchen, Archivalien zu erschließen, durch Zusammenarbeit mit anderen Gedenkstätten, mit Archiven und Ähnlichem.
Dr. Reinhard Otto ist für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Lagergeschichte zuständig. Ein Experte auf seinem Gebiet. Akribisch hat er Archive gesichtet, Quellen ausgewertet, Daten zusammengetragen. Die Geschichte des Lagers rekonstruiert und festgehalten. Dr. Reinhard Otto erhält ständig Anfragen. Noch immer ist das Schicksal vieler ungeklärt. Dr. Otto kann weiterhelfen. Manchmal sogar eine Grabstätte angeben. Und manchmal kommt dann eine Tochter, legt dem Vater, den sie nie kennengelernt hat, ein paar Blumen aufs Grab. Besonders viele Anfragen werden im Rahmen der Entschädigungszahlungen für Zwangsarbeiter gestellt. Aber die Stiftung zur Entschädigung der Zwangsarbeiter schließt Kriegsgefangene explizit aus. Obwohl sie nicht einmal den ihnen zustehenden Lohn erhielten. Obwohl sie maßlos ausgebeutet und unmenschlich behandelt wurden. Zur Begründung heißt es, militärische Zwangsarbeiter haben keinen Anspruch auf Entschädigung. Als Kriegsgefangene sind sie zur Arbeit verpflichtet, laut Völkerrecht. Dass die Arbeitsbedingungen, die Art der Arbeit, weit hinter den völkerrechtlichen Bestimmungen zurückblieben, das wird nicht thematisiert.
Das heißt, wenn wir nachweisen können, dass er hier gewesen ist, können wir gleichzeitig auch sagen, er kriegt nichts, was also sozusagen ein zweischneidiges Schwert ist.
Der Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock und einige andere Initiativen versuchen, die mittlerweile alten und oft mittellosen Menschen mit privaten Spenden zu unterstützen. Dabei zeigt sich immer wieder, dass etwas den Menschen fast noch mehr bedeutet als das Geld. In dem Dankesbrief eines ehemaligen Gefangenen heißt es:
Ich dachte, es ist unglaublich, dass im fernen Deutschland Menschen leben, die 60 Jahre nach dem Krieg helfen wollen.
Es gibt nicht nur Gräber als Erinnerung. Trotz allem, die Gefangenen sind nicht vergessen worden.